Wir schreiben das Jahr 2016. Ich habe bei Pets Daily losgelegt. Ich war Mitarbeiterin Nummer 15. 3 Monate später war ich COO. Wir hatten 150 Mitarbeiter und davon ungefähr die Hälfte waren meine Mitarbeiter. Ich war 26, no Leadership-Erfahrung at all. Wir sind in diesem Jahr in 7 Länder expandiert. 2017, wir haben 1,3 Millionen Euro Umsatz über die letzten 12 Monate gemacht. Jetzt können wir erstmal denken, ja, hört sich gut an. Wir haben 11 Millionen Euro in diesem Jahr geburnt. Ich würde gerne starten mit einer Aussage. I sleep like a baby. Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Ich habe 2. Ich verstehe diese Aussage nicht. Und glücklicherweise war ich da nicht alleine. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch Ben Horowitz. Der ist ein Gründer und Investor aus den USA. Und der hat dieses Zitat einmal umgeschrieben. As a startup CEO, I slept like a baby. I woke up every 2 hours and cried. Keine Angst, ich werde die nächsten 2 Stunden nicht weinen, aber ich kann euch die nächste Stunde nicht weinen. Aber ich würde sagen, die Up and Downs, die es in meiner Geschichte in den letzten 8 Jahren gab, die versuche ich heute zusammenzufassen mit einfach ein paar Learnings, wo ihr hoffentlich auch was von mitnehmen könnt. Achso, das hier kann ich nehmen. Ja. Muss ich nicht mal hinschauen.
Mir noch?
Bevor ich loslege, 3 Sekunden zu Pets Daily. Ich komme später nochmal drauf zurück, was unser Businessmodell ist. Pets Daily macht Premium-Tierfutter für Hunde und Katzen und das primär online. For now müssen wir nicht mehr wissen. Ich habe Ihnen gerade schon Ben Horowitz anmoderiert sozusagen. Für euch alle kann ich dieses Buch wirklich aus Herzen empfehlen. Weshalb starte ich mit ihm? Weil ich einige seiner Zitate in meiner Präsentation mit integriert habe. Das ist einer, der, glaube ich, alles gesehen hat. Und wir sind ja in der Startup-Welt so ein bisschen dazu verleitet, dass wir immer nur das Schöne erzählen, gerade wenn man sich untereinander trifft. Ja, ey, Conversion gerade aufgegangen, Wachstum hoch, Profitabilität super, es ist immer alles super. Und hinten ist halt doch nicht immer alles super. Und das ist einer, der erzählt viel mehr Wahrheiten, viel mehr über die Probleme als über den Erfolg. Daher für mich einer, der mich inspiriert hat und der mir auch das Gefühl gegeben hat, hey, it's fucking okay to be at the lowest level and you're gonna go up again. Und das sind auch so ein bisschen die Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte. 2015, ich war damals Unternehmensberaterin bei BCG, also schon ein bisschen her, jetzt fast 10 Jahre. So ein bisschen so diese typische Standard-Lebenslauf, BWL studiert, dann in die Beratung gegangen und gedacht, jetzt super, jetzt bleibe ich hier 2, 3 Jahre, mach das und gehe danach irgendwie groß raus und werde erfolgreich. Ich habe nach einem Jahr gemerkt, scheiße, das macht mir hier echt keinen Spaß. It's easy to put your head down and just work on what you think needs to be done. It's a lot harder to pull your head up and ask why. Und so ging es mir damals. Ich war 8 Monate lang stuck bei einer großen deutschen Krankenversicherung. Ich habe gearbeitet wie noch was. Und ich habe mich recht häufig gefragt, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Hat das Inhalt? Hat das nachhaltig einen Erfolg für dieses Unternehmen? Und ich kam leider nie zu dem Punkt, dass ich für mich irgendwie ein Ergebnis sehen konnte. Und das war der Punkt, und das gerade mal nach einem Jahr BCG, dass ich damals glücklicherweise in Berlin lebend mich mit einigen Investoren getroffen habe, unter anderem auch mit Rocket Internet und Project A. Und die meinten, hey, wir haben gerade in so ein Startup investiert, die machen Tierfutter, Rohfleisch, Bar, für diejenigen, die es kennen, für Hunde. Das läuft abartig, noch super klein, geh da rein. Also ich die Kündigung geschrieben und losgelegt. Bin also sozusagen nicht die Gründerin von dem damaligen Pets Daily, sondern habe damals als Head of Business Development, you name it, gestartet. Ich habe mich erstmal wie ein Versager gefühlt, weil wenn du irgendwie nach 11 Monaten BCG rausgehst, dann tuscheln erstmal alle. Ja, die hat es irgendwie nicht drauf. die will anscheinend nicht oder die hat nicht ausreichend performt, weil wieso gehst du sonst nach einem Jahr raus? Ich glaube, mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen normaler, damals noch nicht. Meine Eltern, die gesagt haben, Kind, du hast da gut verdient und jetzt so ein Startup gerade erst gegründet, meinst du, das ist das Richtige? Am Ende des Tages habe ich auf mein Gefühl gehört und habe gedacht, komm, ich kann immer noch zurück, wenn es nicht läuft, ich versuche es jetzt. Wir schreiben das Jahr 2016 und ich habe bei Pets Deli losgelegt. Ich war Mitarbeiterin Nummer 15. 3 Monate später war ich COO. Wir hatten 150 Mitarbeiter und davon ungefähr die Hälfte waren meine Mitarbeiter. Ich war 26, no Leadership-Erfahrung at all. Ich war COO, hatte aber keine Ahnung von Logistik. Habe aber gesagt, komm, ich kann ja alles lernen. Habe ein Jahr lang sehr viel gelernt, von Produktentwicklung hin über Fulfillment. Wir haben damals ein eigenes Fulfillment aufgebaut. Wir sind in diesem Jahr in 7 Länder expandiert. Ich habe eine Produktion parallel in den USA aufgebaut. Ich habe einen neuen Fulfillment-Standort in Deutschland aufgemacht, also mit einem externen Partner zusammen, aber nichtsdestotrotz. Habe einen Kundenservice zum ersten Mal erstellt. Davor haben wir einfach Google-E-Mails hin und her geschrieben. Und das war das Jahr 2016. 2017 wog ich 15 Kilo mehr, no shit, hatte jedes Wochenende durchgearbeitet. Und das muss ich ja auch irgendwie hoffentlich in den Zahlen niederschlagen. Wir haben 1,3 Millionen Euro Umsatz über die letzten 12 Monate gemacht. Jetzt können wir erstmal denken, ja, hört sich gut an. Wir haben 11 Millionen Euro in diesem Jahr geburnt. Aus dem Fenster rausgeworfen. 11 Millionen. Das war das erste Investment, was damals Rocket Internet, ich weiß nicht, ob euch Rocket Internet noch was sagt, Project A und Index Ventures zusammen gemacht haben. Das war ein Riesending. Und interessanterweise, ich weiß, die meisten von euch hier arbeiten nicht mit Investoren. Ich glaube, das ist auch super. Interessanterweise, damals hat jeder dem anderen vertraut. Niemand hat sich jemals die Zahlen angeschaut. Also man könnte sich ja überlegen, da muss doch einer nach 3 Monaten gesagt haben, Leute, das funktioniert nicht. Hat keiner. Mai 2017, die Insolvenz. Vorläufige Insolvenz. Bedeutet, 150 Mitarbeiter, die gehen mussten. Wir hatten davor bereits 3 Entlassungswellen. Also wir waren zwischendurch mal 200, dann sind wir wieder runtergegangen. 2 Managing Directors oder Gründer, die so, sorry to say, in der Scheiße hingen, dass sie nicht mal mehr das Office betreten haben, weil die damaligen Shareholder sich mit denen bekriegt haben. Das heißt, da waren noch 150 Mitarbeiter angestellt und ich war die Einzige, die im C-Level noch war. Und dann hieß es ja, Tanja, du hast doch noch keine Erfahrung damit, aber so eine Massenentlassung kannst du mal vorbereiten. Ich hatte 24 Stunden Zeit mit einem HR-Team von 2 Leuten, die logischerweise auch gehen mussten und ich wusste auch, ich gehe, um diese Insolvenz vorzubereiten. Mit dem Arbeitsamt alles vorbereitet. Am nächsten Tag haben wir alle gehen lassen. Die letzte, die sich die Kündigung selbst in die Hand gedrückt hat, war ich selbst. Und 2 Mitarbeiter durften bleiben, die sozusagen operativ das Business noch weiter abwickeln sollten. Man war nämlich positiv gestimmt, dass eventuell ein neuer Investor kommt. Man wollte die Bestandskunden nicht verlieren. Man muss dazu sagen, wir sind ein sehr starkes Abo-Modell schon damals gewesen, sodass man gesagt hat, okay, wir bleiben zumindest erstmal so weiter, dass wir irgendwie die Operations laufen lassen. With so much failure in the air, you can't help but breathe in. Don't inhale. Don't get fooled by the stats. Other people's failures are just that. Other people's failures. Ich habe natürlich auch erstmal gedacht, wo ist eigentlich der Moment, wo ich hätte eingreifen sollen? Ich habe mich oft unwohl dabei gefühlt, müssen wir jetzt wirklich eine Produktion in den USA aufmachen? Wir haben noch nicht mal unsere Operations in Deutschland im Griff. Aber ich war damals auch noch sehr jung, eher die ausführende COO und nicht diejenige, die gesagt hat, hey, stopp. Ich habe an meine Eltern gedacht, die gesagt haben, siehste Kind. Ich habe an meine BCG-Freundin gedacht, die gesagt haben, ja, wussten wir doch, dass das nichts wird. Und erstmal habe ich mich wie ein richtiger Fehler gefühlt. Aber irgendwo im Inneren habe ich gedacht, na ja, grundsätzlich das Businessmodell Premium-Tiernahrung online war tatsächlich zu 2017, jetzt ist eine andere Zeit, 2017 noch etwas, was es noch nicht so viel gab. Es gab sehr gute Premium-Brands, aber meistens davon waren das Brands, die familiengeführt waren, die es schon seit 20 Jahren auf dem Markt gab, die oft über Fressnapf oder Supermärkte groß geworden sind. Aber es gab nicht diese Online-Brand. Premium-Produkt, Futter, Hunde. Wir haben hier ja ein paar Hunde- und Katzen-Startups oder Pferde-Startups. Unfassbar emotionales Thema, wie Babys. Da habe ich gesagt, wenn wir jetzt eine coole Brand machen, dann könnte das doch eigentlich funktionieren. Plus, ich hatte diesen kleinen Add-on. Ich habe alles gesehen, was falsch laufen kann. Ich war arbeitslos, Sommer 2017. Was macht man? Ich habe mich als die Due Diligence angeboten. Ich habe gesagt, Freunde, ich mache die Due Diligence für euch. Es spricht ja sowieso niemand mehr mit dem Management. Ich kenne die Zahlen noch am besten. Ich schaue, dass wir die Bude verkauft kriegen. Und wenn es nur für einen Euro ist, ist doch schön. Hab das als Sommerjob gesehen, habe mich bezahlen lassen vom Insolvenzverwalter. Und im September, tatsächlich waren dann der ein oder andere investiert, vermutlich weil Pets Deli damals schon so gehypt war, völlig überhypt war. Ja? Weil wenn du 11 Millionen spendest, dann bist du zumindest irgendwie als Brand, irgendwie Marketing-Online-seitig schon mal sichtbar gewesen. Heißt, wir haben dann damals versucht, die Firma zu verkaufen und ich habe einen tollen Investor gefunden. Ein Investor, der ganz anders war wie davor, ein Investor, der mir vertraut hat, der gesagt hat, Tanja, wir machen das zusammen. Wenn es schlecht läuft, dann diskutieren wir, weshalb schlecht läuft. Wenn gut läuft, dann feiern wir zusammen. Und diesen Investor habe ich bis heute und dieser Investor ist ein wirklich toller Investor. Der hat das gemacht, was er versprochen hat. Und mit dem habe ich die Firma Ende 2017 übernommen. Es war ein Asset-Deal, das heißt, wir haben nichts mit dieser ganzen Vergangenheit zu tun, sondern ich habe es komplett einmal neu aufgebaut, habe wirklich nur die Marke genommen und alles andere neu gemacht. Wir waren 5 Leute in einem kleinen Office. Davon waren ehrlicherweise 2 Business Angels, also eigentlich waren wir 3, die zusammen überlegt haben, okay, was können wir jetzt aus dieser Insolvenz machen? Wir haben irgendwie eine coole Marke, so ein Medium-Produkt, BARF, sehr nischig, ja, Rohfleischfütterung beim Hund. Wir haben irgendwie ein paar Kunden, ein paar Abo-Kunden. Damit haben wir zumindest schon mal ein bisschen Geld generiert. Das war nicht schlecht für den Anfang. Und haben gesagt, okay, wir bauen einmal alles neu. Das heißt, wir haben einen komplett neuen Online-Shop aufgebaut. Wir haben eine komplett neue Produktstrategie gemacht. Also wir sind von diesem sehr nischigen BARF auf gesunde Premium-Nahrung für Hunde und Katzen gegangen. Und wir haben erstmal getestet. Wir haben eigentlich das komplette Jahr 2018 getestet. Wir haben Produkte getestet. Wir haben Marketing, wir haben Ads getestet und so weiter. Also uns gab es eigentlich noch nicht da draußen. Keiner wusste, dass es uns wirklich gibt. Wir haben einfach mal getestet und geschaut, was funktioniert und was funktioniert nicht. 2018 zu 2022 sind wir dann ordentlich gewachsen, über 100% year over year. Was erstmal für uns ganz gut war, natürlich, wir hatten auch einen Investor dahinter, aber wir haben schon sehr stark sehr viel getestet und geschaut, was funktioniert für uns und was funktioniert für uns nicht. Wachstum ist schön, aber Wachstum bedeutet auch immer, man wächst nicht nur umsatzseitig, sondern teamseitig. Und jetzt ganz kurz als Fragen in die Runde, ich würde es gerne ein bisschen verstehen, wo ihr gerade steht. Wer von euch hat ein Unternehmen, das älter ist als 5 Jahre? Wer von euch hat ein Unternehmen, was zwischen 3 und 5 Jahre ist? Und wer von euch ein Unternehmen zwischen, also 1 und 3 Jahren? Okay, krass. Wer von euch ist gebootstrapped? Ja. Und wie viele von euch hier sind Gründer oder CEOs? Okay, verstanden. Und wer von euch hat sich mal die Frage gestellt, was passiert, wenn ich scheitere? Gut, dann sind wir, glaube ich, alle. Dann sind wir, glaube ich, alle da, glaube ich, aligned. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Tipps zum Wachstum geben. Wachstum an sich, ich habe das immer gehasst und ich hasse es bis heute in dieser Startup-Welt. Niemand redet über Umsätze. Ich habe vorhin schon gehört, ihr seid da anders. Aber das ist immer so, ich weiß noch, in der Berliner Startup-Welt, da fragst du, und wie groß bist du? Und dann antwortet er, 120 Mitarbeiter. Ja? Umsatz, keiner interessiert, aber Hauptsache erstmal Mitarbeiter geheiert. Meine 3,5 Advices an euch. Trust your judgment. Only hire when the need is the greatest. Hire someone who can do the job better than you or who is smart enough to learn faster than you, maybe at Ecosa, and trust your judgment. Again, trust your judgment. Only hire when the need is the greatest. Das war von Anfang an. Ich habe die Insolvenz, ich habe alles miterlebt. Ich habe immer nur gesagt, wir nehmen erst einen neuen Mitarbeiter dazu, wenn bei den relevantesten Themen wir sagen, hey, wir können nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Wir haben schon versucht, Kapazitäten zu shiften. Es geht nicht mehr. Erst dann haben wir einen Mitarbeiter geheiert. Nie davor. Hire someone who can do the job better than you. Und ich glaube, das ist etwas, das fällt mir so schwer, weil ich immer denke, ich will doch nicht in einem Interview sitzen und denken, hey, der ist smarter als ich. Ich bin doch die CEO. Aber euer Unternehmen wird nur so gut wie die Leute in eurem Unternehmen. Und wenn da jemand sitzt, der was enorm gut kann, der was besser kann als ihr, dann ist das genial. Dann nimmt diese Person. Die wird euch mehr helfen als irgendein Junior, den ihr erstmal dahin entwickeln wollt. Daher ganz, ganz wichtig, wenn es geht, nimmt jemanden, der entweder super smart ist und den ihr dahin entwickeln könnt, oder jemanden, der jetzt schon mehr weiß als ihr. Und es ist völlig normal, dass ihr nicht alles könnt. Und das ist auch etwas, was wichtig ist, das zu kommunizieren. Ich tue das mittlerweile auch. Ich sitze in Meetings und in manchen Meetings kapiere ich halt einfach nicht, worüber sie reden. Ja, ist auch okay, ist vielleicht auch nicht meine Rolle. Und das letzte, trust your judgment. Und da würde ich gern ein sehr persönliches Beispiel geben. 2019 habe ich meine ersten Senior Hire gemacht, also 3 Jahre nach Gründung. Und das war genau in einem Bereich, wo ich wenig Ahnung hatte. Und mir wurde eine Person, ich habe super lang gesucht, niemanden gefunden. Dann wurde mir jemand vorgeschlagen aus dem Investorenkreis, die gesagt haben, hey, die Person, die das könnte passen, super Profil, super CV, alles schon gesehen, Personal Fit, schau dir diese Person mal an. Habe ich gemacht. Habe gesagt, komm, wenn die Investoren das sagen, der Lebenslauf toll aussieht, let's do it. Und ich hatte von Anfang an ein komisches Gefühl. Obwohl ich mit dieser Person abends 4 Bierchen trinken könnte, ohne Probleme. Quatschen könnte ohne Ende. Aber ich hatte irgendwas im Gefühl, was mir gesagt hat, ich konnte es aber nicht einordnen. Weshalb? Because das war nicht mein Sweet Spot. Ich habe jemanden geheiert in einem Bereich, wo ich wenig Ahnung von hatte. Und ich habe die Person sehr, sehr lange auf dieser Position sitzen lassen. Fast ein ganzes Jahr. Und eigentlich habe ich schon nach einem halben Jahr gesagt, das funktioniert nicht. Ich sitze in den Meetings und ich verstehe nicht, wo die Reise hingehen soll. Und nach 9 Monaten wusste ich auch, okay, die ersten Ergebnisse zu dem, was wir gedacht haben, was passieren würde, die sind nicht gekommen. Ich habe mich erst nach 12 Monaten getraut, diese Person rauszunehmen. Weshalb? Die kam von Investoren, bisschen Politics und weil ich keine Ahnung von dem Thema hatte. Und ich wusste nicht, wie gut ist die Person da nicht. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, das stimmt was nicht. Mein Tipp hier, und das ist ehrlicherweise die fast einzige Sache, die ich bei BCG gelernt habe, Problem Solving. Wenn du das Problem nicht verstehst, frag so lange, bis du es verstehst. Geh so tief rein. Stell Fragen und stell Fragen, die so einfach sind, dass deine Oma sie versteht. Aber wenn die Person dir gegenüber diese nicht beantworten kann, dann hat diese Person vielleicht doch nicht den Fit beziehungsweise das, was wir brauchen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich nie getraut, Fragen zu stellen. Ich hatte Angst, die Fragen sind blöd. Und ich glaube, wenn ich von Anfang an tief reingegangen wäre und gesagt hätte, aber wieso machen wir das so und weshalb und erklär mir nochmal das. Erklär es mir so, als würdest du es meiner Oma erklären. Ich glaube, dann hätte ich recht schnell gesehen, die Person hat gar nicht so viel Ahnung und das passt nicht zu unserem Modell. Aber ich habe mich es nie getraut. 1 Jahr lang Zeit und Geld in den Sand gesetzt. 2020. Jetzt sind wir 2020. 2017 Petfood E-Commerce oder 2016. Super. Ja, hat ausgereicht, um Geld on the table zu bekommen von Investoren. Ja, das war schon wow, Hype. Ja, 2020. Niemand hat sich für Tierfutter im E-Commerce interessiert. Und dann ist immer wieder die Frage, und da gebe ich euch den Tipp, und es ist völlig egal, wie groß oder klein ihr seid, setzt euch alle 3, 6 oder 9 Monate zusammen in eurem Team oder mit euch selbst und fragt euch, hat mein Unternehmen noch den Wert? Gebe ich unseren Kunden einen gewissen Wert, ein gewisses Extra? Was ist mein Unique Selling Point? Und was ich gerne mache ist, ich frage das nicht nur intern in meiner Gruppe, sondern ich gehe mal auf den Markt, ich spreche mal mit anderen. Wie funktioniert es gerade bei euch? Auch etwas, was wir viel zu wenig machen, mit Wettbewerbern zu sprechen. Ich mache das mittlerweile sehr gerne. Ich sage mal, der Markt ist groß genug für uns alle. Ja? Wir haben ausreichend viele Tiere in Deutschland. Sprecht mit denen, sagt, hey, wie funktioniert es gerade? Wo seid ihr? Was ist eigentlich euer Sweet Spot? Um zu verstehen, seid ihr eigentlich noch da, wo ihr sein wollt? Ist das noch eine Value Proposition, die besonders ist? Sprecht mit Investoren dazu. Oder mit anderen Unternehmen, die vielleicht nicht im ganz gleichen Bereich sind. Und was ich dann immer mache, ist, ich stelle mich vor einen Spiegel, alleine, muss niemanden sehen, und pitch mir mein Unternehmen. Und da merke ich recht schnell selber, bin ich eigentlich noch überzeugt oder versuche ich mir da gerade was zu verkaufen? Und dann stelle ich mir die Frage, Tanja, würdest du gerade nochmal in dich selbst investieren oder nicht? Und wenn du das nicht tust, was völlig fein ist, weil die Märkte ändern sich, dann musst du dir überlegen, wie du das Unternehmen veränderst, dass es wieder funktioniert und dass du wieder in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ey, wow, ich habe eine Value Proposition, die ist so besonders, I would buy in. To do great work, you need to feel that you are making a difference. This doesn't mean you need to find a cure for cancer. It's just that your efforts need to feel valuable. You want customers to say, this makes my life better. You want to feel that if you stop doing what you do, people would notice. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns 2020 überlegt, okay, E-Commerce 1.0, das ist schwer, Tierfuttermarkt ist groß, du hast da Zooplus und so weiter drin, die haben nochmal andere Marketing-Spendings als du selber. Also was macht uns besonders? Weil wir wussten, wir sind aus dem B2C-Bereich, das wussten wir, haben die meisten Brands nicht. Und wir haben sehr, 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 sehr viele Daten. Wir hatten damals noch einen Standard Shopify Store, wobei wir damals schon ein eigenes Abo-Modell entwickelt hatten, weshalb 2017 hat Shopify noch kein europäisches Abo-Modell anerkannt. Das heißt, wir waren damals schon gezwungen, ein eigenes Abo-Modell zu entwickeln. Das heißt, wir hatten auch schon Techies on board. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir eigentlich mit diesem Data on Tech machen? Und dann haben wir Studien gemacht. Keine großbezahlten Studien. Kein extern. Ich bin kein Freund von Agenturen. Ich finde, was Ecosa macht, ist genial, weil ihr lernt dazu. Und oft ist es bei Agenturen einfach so, die machen was und du hast keine Ahnung. Du gibst Geld und du weißt nicht, was sie machen, du lernst nichts raus. So, und genau deswegen, ich bin kein Freund von Agenturen, ich spende ungern was dafür. Und deswegen haben wir auch damals gesagt, okay, das schaffen wir auch selber, wir können irgendwie Haustierbesitzer online targeten und eine Umfrage rausschalten. Wir haben über 20.000 Nicht-Kunden und Kunden von Betsy befragt. 20.000. Ich würde sagen, das ist einer der größten, also mein Mitgeschäftsführer, mittlerweile Mittelgeschäftsführer, kommt von Zooplus. Der hat gemeint, er hat bei Zooplus in seinen 3 Jahren Lebenszeit kein einziges Mal so eine große Umfrage gemacht. Wir haben wirklich mit super wenig Geld versucht zu verstehen, was hat der Kunde für ein Problem. Und was wir gemerkt haben, ist, dass 70% aller Haustierbesitzer der Meinung sind, dass ihr Tier ein Problem hat. Also entweder das Tier hat wirklich ein Problem, gesundheitlich. Es gibt aber natürlich auch viele, die sagen, ja, also mein Tier, mein Hund, der mag das und das nicht und da pupst er und so weiter. Da weißt du jetzt nicht, ob es so ganz stimmt, aber es ist zumindest das Gefühl, ja, was der Haustierhalter hat. Und das Problem ist, du wirst nirgendwo beraten. Du gehst in den Fressnapf und je nachdem, was du für einen Verkäufer an dem Tag dort hast, wie die Stimmung, wie es zu Hause läuft beim Verkäufer, kriegst du ein unterschiedliches Produkt. Was das Problem ist, dass im Schnitt, wenn du entweder ein neues Tier bekommst, das nach Hause bekommst, oder aber wenn das Tier, Hund oder Katze eine Krankheit hat, jedes Mal, wenn ich mich damit befasse, was für ein Futter muss ich kaufen, werden im Schnitt 4,3 Marken getestet. Das ist super aufwendig. Du musst dich überlegen, was für Produkte, was passt zu meinem Tier, dann testest du es aus, so ein Testing. Also du kannst nicht einmal sagen, hey, hier, Hund, probier, sondern normalerweise testest du über 2, 3 Wochen, dann hat der Hund am Anfang Durchfall, dann später wird es besser, dann wird es wieder schlechter, dann überlegst du, ah, vielleicht doch ein neues Produkt und so weiter. Das Schöne ist, ich rede jetzt gerade viel über Durchfall, aber bei Hunden und Katzen ist dadurch halt die Qualität recht schnell sichtbar. Ja? So, das Problem ist einfach, der Mensch dahinter probiert viel aus, investiert viel Zeit und Geld. Weil man sagt, naja, wir haben ja die Daten. Und wir haben ja Daten. Wir wissen, was für Rassen sind unsere Kunden. Wie alt sind die Kunden? Also ich rede jetzt von den Tieren. Welche Allergien und Krankheiten haben die Kunden? Und welche Produkte kaufen sie gemeinsam an? Also sagen wir, der French Bulldog kauft, sagen wir mal, 60% unserer Kunden, das ist jetzt übertrieben, 60% kaufen das Rindnassfutter ein mit Kürbis und Quinoa. Ja, sowas verkaufen wir. Und wir wissen, dass 60% dieser Kunden, dass davon nochmal 80% diesen einen Snack kaufen. Weshalb? Weil wir wissen, das ist ein Snack, der ist hypoallergen. Ja, French Bulldogs, die pupsen viel. Das ist so ein Produkt, das geht dagegen und so weiter. Das heißt, wir haben die Daten. Wir wissen, welche Produkte werden kombiniert, welche Rasse, welches Alter kauft welches Produkt. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das unsere Value Proposition machen. Das war 2020. Pet Food Tailored to Individual Pet Needs. Wir haben zum einen ein sehr großes Sortiment. Das hatten wir schon damals. Das haben wir jetzt weiterentwickelt. Wir haben bei uns auch im Team Vets sitzen, also Tierärzte sitzen und natürlich auch Data-Driven Personen, die sich anschauen, welche Produkte funktionieren, welche nicht. Das heißt, ein sehr großes Sortiment. Und auf der anderen Seite haben wir eine In-House-Developed Technology. Das heißt mittlerweile, und das war das große Investment, wir haben 2020 entschieden, wir investieren in Tech. Wir müssen achten, dass wir nirgendwo anders viele Personen hiren, aber in Tech brauchen wir ein Team, wir reden jetzt von 4, 5, jetzt nicht von 100, die sich auf In-House-Tech fokussieren. Weshalb? Wir haben mittlerweile, und das hat jetzt 3,5 Jahre gebraucht, einen komplett personalisierten Shop. Das heißt, je nachdem, wer draufkommt und was für Daten wir haben, kriegt er andere Produkte angezeigt, kriegt er anderen Content angezeigt und gegebenenfalls kriegt er sogar andere Preise angezeigt. Und das ist unser unique Modell. Wir haben damals, und das war ein Risiko, in Tech investiert. Wir haben super viel Testings gemacht, wir haben super viel falsch gemacht oder Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben für uns und andere Dinge, die funktioniert haben. Wir haben immer gesagt, wir haben anders keine Value Proposition. Und jetzt machen wir kurz einen Switch. 2021. Wir hatten unsere Value Proposition, also lief es ja gut. Jetzt komme ich ein bisschen mehr auf der persönlichen Seite. Aber auch davon, ich war irgendwie im Jahr davor 30 geworden. Ich wollte immer früh Mutter werden. Also früh heißt für mich heutzutage irgendwas bis Ende 20, Anfang 30. Und irgendwie war das so ein Verlangen von mir, dass ich jetzt auf einmal gemerkt habe, hey, ich würde gerne Mama werden. Ich hatte glücklicherweise auch einen Partner gefunden. Nichtsdestotrotz, ich bin Mensch. Ich arbeite nach Plan und Milestones. Und ich habe mir schon mit 27 gesagt, ich exite erst meine Firma, bevor ich ein Kind bekomme. Das war mein Milestone. Der war gelegt, da muss man nicht drüber diskutieren. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, eigentlich A, will ich die Firma gar nicht exiten, B, to be honest, war auch nicht der Markt der richtige Zeitpunkt dafür. Und ich habe mir eine Coach geholt. Nächste Herzensempfehlung von mir an euch. Das kann eine inhaltliche Coach sein, das kann eine persönliche Coach sein. Wir gehen zum Friseur und zahlen 200 Euro, aber wir sind nicht in der Lage, uns für 200 Euro vielleicht mal eine Stunde mal Coach zu holen. Ja, das ist ein Investment in eure Zukunft. Und das kann ich wirklich empfehlen. Ich habe mit der super viele HR-Themen besprochen. Ich habe mit der aber auch persönliche Themen besprochen. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, oh, Tanja, fuck it. Fuck your milestones. Just do it. 3 Monate später war ich schwanger. Und ich weiß, ja, in so einer Phase, wo es unternehmerisch so kritisch ist, ist das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Ich bin parallel noch in die Schweiz gezogen. Meine Firma war in Berlin, meine Investoren saßen alle da. Ich werde dieses Board-Meeting nie vergessen. Ja, da sitzen sechs Männer, alle über 45, die meisten eher über 60. Und da sitzt eine Frau und sagt, hey, ich bin schwanger und ich ziehe in die Schweiz. Ja. Und das war nicht angenehm. Die haben alle versucht, professionell zu wirken, weil sie natürlich auch wussten, hey, da ist eine Frau, wir müssen aufpassen, ja. Keiner von denen war happy, ich habe es ihnen angesehen. Aber auch diese Situation haben wir top gemeistert, ja. Weshalb, und das geht jetzt mehr an die Frauen hier als an die Männer, fordert. Keiner in einer Schwangerschaft traut sich zu fordern, ja. Und fordert bei euch selbst, sagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht x Euro mehr Gehalt, weil ich muss das irgendwie mit einer Nanny covern. Ja, dann ist das Geld, was von eurem Unternehmen drauf geht. Ja, aber auf der anderen Seite schafft ihr anders vielleicht nicht in Value Add. Oder nimmt jemanden für diese Zeit rein. Aber fordert und macht für euch selbst, ihr seid die Unternehmerin, ihr seid die Gründerin, versucht für euch selbst das bestmöglichste Setup zu schaffen. Und ja, ihr seid schwanger und es ist eine harte Zeit, aber ihr seid trotzdem noch der Kern dieser Firma. Egal wie groß ihr seid. So, erstes Kind bekommen, 2022. Also habe ich das erste Kind bekommen, aber 2022 kam auch die E-Commerce-Krise. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnern kann, aber da kam dann dieser Facebook-Algorithmus, der sich verändert hat. Und auf einmal, ich weiß noch, dass wir mit Johannes auch dazu telefoniert haben, sehr viel. Ja, die waren genauso am Arsch wie wir. Auch da wieder wirklich miteinander sprechen. Und Facebook-Algorithmus hat sich verändert. Wir haben unsere Neukunden nicht mehr hinbekommen, obwohl wir natürlich diesen Technologieansatz hatten und durch diese Personalisierung schon gemerkt haben, dass unsere Conversion Rate sich erhöht hatte, dass die Retention um einiges besser war, aber wir hatten trotzdem Probleme mit den Neukunden. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? A healthy company culture encourages people to share bad news. A company that discusses its problem freely and openly can quickly solve them. Ich saß da mit meinem Co-CEO zusammen und wir haben echt überlegt, was wir machen. Die eine Überlegung war zu sagen, okay, das ist jetzt eigentlich unser strategischer Ansatz, so müssen wir den verändern. Wir müssen X Mitarbeiter rausnehmen für die Zeit. Danach let's see. Oder aber du gehst hin und sagst, okay, lass uns versuchen, gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten, lass uns versuchen, gemeinsam zu kämpfen. Es war einer meiner härtesten Meetings. Jan, mein Mitgeschäftsführer und ich, wir standen vor 70 Leuten und haben gesagt, hey Leute, wir wissen nicht, wer von euch in 6 Monaten noch einen Job hat. Wenn wir die neuen Kundenziele nicht hinkriegen, wird es den einen oder anderen treffen. Wir versuchen aber alles. Und mit wir meinen wir nicht wir, sondern das komplette Team. Wir haben damals angefangen, wir haben davor schon mit Influencern gearbeitet. Wir haben damals auf Mikroinfluencer gewettet. Und jeder von uns, inklusive Geschäftsführung, musste Mikroinfluencer akquirieren. Ja, da hat natürlich 80% nicht so viel Bock drauf, ja. Musste aber gemacht werden. Und auch da hast du gesehen, es gab Mitarbeiter, die gesagt haben, hey, ganz ehrlich, also die Firma, die mir jetzt erzählt, dass ich in 6 Monaten vielleicht keinen Job mehr habe, ganz ehrlich, dann gehe ich lieber jetzt selber. So be it. Dann sind das vielleicht nicht die richtigen. Und es gab welche, die gesagt haben, hey, scheiße, ich knie mich da jetzt rein und wir kriegen die Neukunden zusammen über Mikroinfluencer. Und wir haben unser Ziel erreicht. Ich weiß noch, wir hatten Juli, August 2022 das Ziel, 6.500 Neukunden zu akquirieren über Influencer-Marketing. In einem Monat. In einem Monat. Das war hart. Das war richtig hart. Und ich glaube, wir sind auf 6.483 gekommen. Also wir haben gesagt, Ziele erreicht. Und es musste niemand gehen. Das Gute war, es hat uns trotzdem ein bisschen Cashflow gegeben in der Zeit, weil manche Mitarbeiter von sich selbst entschieden haben zu gehen. Was dann auch okay ist. Aber wir haben gemerkt, ah, dieses Mikroinfluencer, das könnte was sein. Mittlerweile ist 30% unserer Neukunden, Akquisition läuft über Mikroinfluencer. Also Mikroinfluencer ist alles bis zu, ich glaube, 10.000 Followern. Das aber alles, um zu sagen, und das ist völlig egal, wie groß ihr seid. Ne? Wenn ihr zu dritt im Team seid und da ist vielleicht die Assistentin, die vielleicht ein bisschen ängstlicher ist, besprecht das offen. Das Team kann euch helfen. Ja, ihr könnt gemeinsam viel schneller agieren und Dinge versuchen, als wenn das irgendwie nur von euch kommt und alle anderen eigentlich ihre Dinge so weitermachen, wie sie bisher gelaufen sind. Oh, da hat's die. Ich merke gerade, es ist die. Egal. Von Wachstum zur Profitabilität. Also wir sind bis dahin gewachsen und wir waren eher so nicht ganz profitabel, ja. ein bisschen weiter unten drunter. Wir hatten aber ausreichend Cash von unseren Investoren. Das war auch nie das Ziel. Also es war ganz klar, okay, wir wachsen weiterhin. Wenn wir wissen aber, dass wir irgendwie kein Geld mehr oder weniger Geld mehr hätten zur Verfügung, dann hätten wir einfach das Marketing ein bisschen runtergetreten, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Aber fairerweise, und da muss ich sagen, ich bin ein Riesenfan von Bootstrapping. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal mit Investoren in meinem Leben machen würde oder ob ich wirklich das Nächste, was ich machen würde, mehr im Bootstrapping machen würde. 2022 war so genial, weil auf einmal sich dieser Markt geändert hat. Davor ging es immer nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und auf einmal sprach man in Meetings nicht mehr über Growth, sondern EBITDA. Und das war gut. Das war gut. Und das hat diesen ganzen Markt erstmal zerrüttelt. Und ich meine, wir wissen es, in den letzten 2 Jahren sind einige Startups da pleite gegangen. Ja. Aber es ist wichtig, dass du dein Kernbusiness im Griff hast. Und das war für uns auch wichtig, dass wir gesagt haben, okay, gut, wir gehen ein bisschen weg vom Wachstum und wir fokussieren uns mehr auf Profitabilität. Wir hatten natürlich zu dem Zeitpunkt schon den Erfolgsfaktor Technology, den wir 2020 ausgegraben hatten, also Personalisierung, der uns die Conversion Rate runtergebracht hat und die Retention Rate hoch. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt unter anderem auch, das war nicht das Einzige, aber zum Beispiel mit Mikroinfluencern natürlich ein Channel, wo wir unsere CACs, also wir haben unsere CACs in Summe von 2022 bis jetzt halbiert. Das hat kaum einer, beziehungsweise ich kenne ehrlicherweise niemanden, der das gemacht hat bei gleichem Wachstum. Aber wir haben viel mehr auf unsere Kosten geschaut. Viel mehr auf unsere Kosten geschaut und viel mehr den Fokus gesetzt. Ja, davor, wir haben auch noch Stores. Wir hatten alles Mögliche. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt reicht's, lass uns fokussieren und in die Profitabilität gehen. Mittlerweile sind wir die größte D2C-Pet-Food-Marke Deutschlands. Das heißt, es gibt keinen größeren Single-Brand-Online-Shop als uns. Wir machen roundabout 40 Millionen dieses Jahr. Klar, es gibt irgendwie zu Plus und so weiter. Und sind auch profitabel. Das ist fairerweise für mich das schönste Gefühl. Ich kann nachts wieder schlafen. Muss aber auch dazu sagen, ich habe zwar tolle Investoren, aber du musst halt trotzdem irgendwie auch Geld raisen. Ich war in der ersten Schwangerschaft, habe ich der Woche 2, nachdem ich das Kind bekommen habe, musste ich noch eine Finanzierungsrunde closen. Ja, das war nicht so geil, würde ich nicht nochmal machen. Daher, es fühlt sich gut an. Es ist härter, weil du jeden Euro mehr umdrehen musst, aber es fühlt sich besser an. Und jetzt? Take care of the people, the products and the profits. In that order. Das ist auch ein Zitat von Ben Horowitz. Aber ich versuche wirklich mittlerweile daran, meine Priorisierung zu machen. Auch meine Alltagspriorisierung. The people in dem Unternehmen, die wichtigsten seid ihr und das Team. Und wir haben zum Beispiel auch den Wachstumsfehler gemacht, so das Thema Career Development, das war immer Prio D. Und ihr wisst von eurem Unternehmen vermutlich selber, Prio D kommt nie auf Prio A, weil es kommen immer neue Prio A's. Und wir launchen jetzt ein Career Development Programm. Das hört sich jetzt riesig an, ja. Aber es geht ehrlicherweise einfach darum, mehr Feedback zu geben, öfter Feedback zu geben, den Mitarbeitern auch zu zeigen, wo können sie hinkommen, in welcher Timeline, mit zu welchem Gehalt. Dinge, die wir einfach bisher, es gab natürlich Feedback-Meetings und so weiter, aber es war eigentlich nie ein Prozess dahinter und nie wirklich was, was die Mitarbeiter glücklich gemacht hat. Und das haben wir gemerkt. Im letzten Jahr hat uns der ein oder andere verlassen und wir führen so HR-Gespräche. Das heißt, wenn die gehen, haben sie freiwillig die Option, mit einem unserer HR-Mitarbeitern zu sprechen. Und die können dann nochmal Feedback geben. Das war hart. Da kam einiges bei raus und da kam genau das Thema raus. Ja, ich hatte das Gefühl, ich konnte mich nicht entwickeln. Mein Vorgesetzter hat nie mit mir gesprochen. Und deswegen arbeiten wir da dran. Weil fairerweise ist da auch der ein oder andere rausgegangen, der echt gut war, den wir nicht halten konnten. The Product. Ich saß vor 2 Wochen mit einem der On-Gründer zusammen. Also On-Schuhe. Ja. Die machen 14 Milliarden Market Cap. Ja, das ist ein different Story. Ja. Und dann sagt der ist Gründer. Ja. Dann sagt der, 60% seiner Zeit investiert er immer noch in das Produkt. Dieser Satz lässt mich nicht mehr los seit 1,5 Wochen. Weil ich merke, wie oft ich Zeit mit Dingen verbringe, die nicht das Produkt sind. Und bei uns Produkt bedeutet physisches und digitales Produkt. Ja, es muss nicht immer nur physisches Produkt sein. Aber es ist so wichtig, dass euer Produkt für das, was hier steht, das Richtige ist. Das Richtige für den Kunden. Das, was den Kunden sagt, hey, das macht's besonders. Das will ich nicht missen. Und wir sind oft dazu geleitet, ja, dann haben wir irgendjemanden doch geheiert, der das kann. Und dann kümmere ich mich doch lieber um Businessplan und Finanzen und was weiß ich. Das ist eigentlich alles nicht wichtig, das können andere. Aber zu sagen, hey, die Value Proposition, die bleibt immer bei mir als Gründer, als CEO, das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich versuche mich jeden Tag, diese 60%, in so einem Trello-Board habe ich ganz links immer meine Priorisierung drin, da steht nur Prios. Da kann ich jeden Tag drauf gucken und schauen, was ist meine Prio, ja? Arbeite ich gerade im Richtigen oder nicht? Ja, und das ist genau das Richtige. Product. Und am Ende, und als Dritte, nicht am Ende, aber als Drittes, the profits. Stimmen meine Unit Economics? Stimmen sie? Und wenn nicht, komme ich dahin, dass sie bald stimmen werden. Das war's von mir.
Mega. Sehr gut.